also beim Produktionsprozess ist ja immer noch Auslese in der Maschine, dass wir aus dem nachher solche Trockenfrüchte herstellen, dann hätten wir wirklich ein Zero-Waste-Produkt, also dass quasi nichts verschwendet wird.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Thomas Gardner. Aufgrund von Schönheitsfehlern werden in Europa 50 Millionen Tonnen an Obst und Gemüse vernichtet. Meiner Meinung nach, Nachhaltigkeit sieht anders aus. Thomas sieht das genauso, denn er ist der Retter der Früchte. Mit seinem Unternehmen Ugly Fruits produziert er leckere und gesunde Smoothies, die hauptsächlich aus Ugly Fruits bestehen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Thomas Gardner. Hallo Thomas.
Hallo Robert, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Was war deine erste unternehmerische Idee?
Also meine allererste unternehmerische Idee war damals, vor circa 3-4 Jahren, habe ich mit einem Kollegen gemeinsam die Idee gehabt, dass wir Vintage-Kleidungsseiten machen. Also quasi Kleidung, die was schon mehrere Jahre alt ist, einfach waschen, neu bügeln und dann online anbieten. Das hat sich aber dann mit der Zeit ein bisschen verlaufen gehabt. Und danach habe ich noch eine andere Idee gehabt, bis ich schließlich jetzt daher gekommen bin zu Ugly Fruits.
Wie ist die Idee zu Ugly Fruits gekommen?
Also das ist eine recht lustige Geschichte gewesen. Da war ich damals mit meiner Ex-Freundin in Barcelona im Urlaub. Wir haben uns da jeden Tag gedacht, wir kaufen uns einen Apfel, wegen dem Sprichwort, an apple a day keeps the doctor away. Und am dritten oder vierten Tag hat uns dann am Markt einer von den Mitarbeitern dort einfach eine hässliche Birne mitgegeben mit dem Apfel. Und wir haben dann am Abend, also ich war vorher, bevor wir Barcelona Urlaub gefahren sind, zur Erklärung, eine Zeit lang gestartet in der Schweiz und habe da ein paar Connections gemacht. Und wo ich dann mit meiner Ex-Freundin in Barcelona war, haben wir auch mit einem von den Kollegen aus Gstaad ausgemacht gehabt. Da sind wir eingeladen gewesen im Hotel Arts in so einer Penthouse Suite, also ganz edel. Und wir haben halt diese Äpfel und auch die hässliche Birne mit gehabt. Haben uns da dann oben hingesetzt und ein bisschen was getrunken gehabt. Die Äpfel sind schon lange gegessen gewesen und irgendwann haben wir so auf den Tisch geschaut und da ist dann nur die hässliche Birne gestanden. Und irgendwie haben wir uns halt nachher so gedacht, mal die arme Birne, was kann man da tun? Das hat uns irgendwie ein bisschen laut dann. Und aus dem außer ist nachher der Gedanke entstanden, okay, wenn man das eigentlich in einen Smoothie mixen wird, dann wird keiner sehen, dass das ganze Obst und Gemüse, was da drin ist, hässlich ist. Und als ich dann vom Urlaub zurück war, habe ich mir eigentlich gedacht, die Idee an sich ist wirklich nicht so schlecht. Haben wir ein bisschen eingelesen, beziehungsweise Lebensmittelverschwendung war mir auch vorher schon ein bisschen Begriff. Und aus dem außer haben wir uns dann eben gedacht, eigentlich ja, wenn man da wirklich Smoothies draus macht, kann man extrem viel retten von dem, weil eben, wie du vorhin in der Anmoderation schon gesagt hast, einfach 50 Millionen Tonnen jedes einzelne Jahr in Europa weggeworfen werden. Und aus dem außer haben wir uns nachher eben mit dieser hässlichen Birne gedacht, okay, jetzt macht man mal da einfach ein Smoothie draus. Wir haben gar keinen Plan gehabt, wie das Ganze gehen soll. Damals habe ich noch mit meiner Ex-Freundin drüber geredet gehabt. Und mit der Zeit ist das halt dann immer mehr, Schritt für Schritt hat das Ganze Form angenommen.
Wann war das? Welches Jahr?
Also letztes Jahr im April war der Urlaub, wo diese Idee geboren ist.
Und was waren dann die ersten Schritte? Also wenn man so die Idee hat, wir produzieren jetzt Smoothies, was muss man beachten? Wo fängt man an? Vor allem, es ist ja wenig Know-how da gewesen. Also wie du gesagt hast, man informiert sich ja Lebensmittelverschwendung und dann muss man sich ja unweigerlich die Frage stellen, wie geht man da jetzt vor?
Ja, genau. Also am Anfang ist es echt ein bisschen schwierig. Man steht vor einem weißen Blatt Papier so ein bisschen und man muss sich halt einfach überlegen, okay, wie fange ich jetzt an? Also bei mir, was ich als erstes gemacht habe, ist, dass ich einfach Businessplan angefangen habe zu schreiben, quasi die Idee ein bisschen ausreifen lassen. Wo will ich das Obst herhaben? Was für Obst überhaupt? Dann der nächste Schritt war eigentlich gleich mal, dass ich mich mit der Ex-Freundin damals zusammengeguckt habe und ich habe 16 verschiedene Smoothies von bestehenden Marken gehabt. Haben wir gedacht, ich schreibe mal die ganzen Inhaltsstoffe alle außer, habe die dann auch gehabt und wir haben selber dann ein bisschen zusammengemixt, einfach bunt. Und was auch wichtig war, finde ich, dass ich mit vielen Leuten darüber geredet, egal ob jetzt Verwandte, Bekannte, Freunde, weil im Endeffekt am Anfang ist es sehr überwältigend. Also du stehst da, wie gesagt, kein Plan, wie du das jetzt starten willst. Du hast leider die Idee an sich, schreib schon mal ein bisschen was auf den Businessplan. Und irgendwie, wenn du mit Leuten drüber redest, ergibt sich halt da mal, dass der wen kennt, da mal, dass der irgendwo was hätte, wo du denkst, okay, das könnte man eigentlich auch verwenden, da kann man anfragen, da kann man schauen. Also es ist so ein Step-by-Step-by-Step-Prozess gewesen, aber am Anfang, für mich das Wichtigste war der Businessplan zuerst und anschließend eben quasi auch, dass man langsam zum Produkt tatsächlich dann hinkommt. Also bei mir war es jetzt eben das Movie, deswegen haben wir dann angefangen, da ein bisschen mixen. Genau.
Und wie kann man sich heute das Mixen vorstellen? Also es gibt ja jetzt ein fertiges Produkt, das ist auch wunderschön verpackt mit Etikett und so weiter. Mhm. Wie macht ihr das?
Ja, jetzt derweil haben wir die Produktion in Erding, in Deutschland. Also wir haben zuerst einfach nach Lohnabfüller gesucht, wo man halt auch kleinere Mengen herstellen kann. Ganz am Anfang haben wir naiv bei Rauch angefragt, weil wir uns gedacht haben, okay, österreichische Firma, vielleicht geht's ja. Dann haben die uns gleich mal gesagt, ja, geht, aber Mindestbestellmenge 600.000 Stück im Jahr. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein bisschen zu viel für den Anfang. Aber ja, da sind wir eigentlich nach längeren Recherchen zu dem nach Erding kommen, da wo wir jetzt halt auch kleinere Mengen einfach produzieren können. Und wir werden dann ab einer gewissen Bestellmenge, wenn wir jetzt ein Volumen von 20.000 Stück produzieren können, die Produktion nach Österreich verlegen. Da haben wir dann in Kärnten einen Apfelpartner, wo wir nachher anfangs eine Sorte und danach später die anderen zwei und wahrscheinlich noch mehrere Sorten ergänzen werden. Apfel.
Müsst ihr die Ugly Fruits abwerben, weil im Endeffekt werden die ansonsten vernichtet. Also ja. Bekommt ihr die einfach so oder müsst ihr die tatsächlich noch kaufen, obwohl sie ja ansonsten einfach vernichtet werden?
Nein, die müssen wir tatsächlich kaufen. Es kann man sich ungefähr so vorstellen, es gibt da Ernten große, wo halt einfach einmal, sagen wir mal, x Tonnen rauskommen und davon ist die Hälfte B-Klasse und dann gibt es nur C-Klasse, das ist halt extrem schlecht. Also das kann man fast nicht mehr verwenden. Vor allem, weil wenn man es dann mit Transport und so weiter, bis dahin ist verfault. Aber das B-Klasse-Obst gibt es ein paar Firmen, was das vielleicht für Konfitüren oder Marmeladen oder sowas verwenden. Aber großer Teil wird eben weggeworfen. Man muss es allerdings trotzdem noch kaufen, weil du kaufst an einem Zeitpunkt, wo es halt noch verwendbar ist. Also es hat quasi, ist nicht faul oder so, sondern es ist halt einfach zu groß, zu klein etc. Und ja, also wir sind da jetzt dabei, dass wir es von der Großmarkthalle München holen. Aber wir wollen jetzt nachher schauen, dass wir es ab September, sind wir in Kontakt mit in Heiming, Oberinntal Obst, dass wir dann die Äpfel und die haben auch Birnen ein paar, dass wir die zumindest von dort einmal beziehen. Dann haben wir jetzt Kontakt mit unter anderem, beim Hofer gibt es die Firma Unverschwendet, also die haben eine Kooperation gemeinsam. Und die machen auch Konfitüren, die haben uns gesagt, wenn sie Überschüsse haben, würden sie uns welche bereitstellen, umgekehrt. Und genau, ansonsten haben wir halt so angefragt, einfach bei ein paar Erzeugerorganisationen. Also so wie den Heiming, wo ganze Ernten einfach abgenommen werden, da wird dann A und B klassifiziert. Und das B wird halt ein Teil von manchen Firmen aufgegriffen, aber immer noch ein großer Teil verschwendet. Und das verwenden wir da.
Und die gehen dann direkt zum Abfüller nach Deutschland?
Genau, also die lassen wir jetzt derweil von der Großmarkthalle direkt zum Abfüller nach Deutschland schicken. Die haben dort nochmal eine Qualitätskontrolle, wo sie halt schauen, dass da jetzt nicht extrem viel irgendwie Schlechtes dabei ist oder Faules. Und genau, bei dem nächsten nachher, wenn wir in Kärnten anfangen, müssen wir halt selber nochmal den Transport und alles ein bisschen schauen, dass das schnellstmöglich halt dort angelangt. Also jetzt in Deutschland von München nach Erding ist extrem nah. Und in Österreich wird dann das Timing ein bisschen wichtiger. Also da müssen wir jetzt mit der Spedition schauen, dass das sich gut ausgeht alles.
Wann und wo habt ihr den ersten Smoothie verkauft?
Also in ersten verkostet von die richtigen Smoothies haben wir beim Hack-Vortrag damals im Februar. Da haben wir in unserer alten Schule das Unternehmen vorstellen können. Aber verkauft in ersten haben wir, wo war denn das und wann? Also ich glaube, der allererste war meines Wissens nach beim B-Cross-Imbiss, weil wir sind ja drei Gesellschafter und der Stefan hat am Anfang vom Jahr das B-Cross übernommen. Und dort haben wir den ersten Smoothie dann also angeboten und verkauft, glaube ich. Also das war ungefähr im April, März, April, sowas in dieser Gegend. Ja.
Und wie war die Rückmeldung beim ersten Smoothie?
Gut, also erstaunlicherweise ziemlich gut. Es war halt aber auch ein recht langer Trial-and-Error-Prozess, bis wir zu den drei Sorten gekommen sind. Es waren am Anfang 20 oder so, was wir da selber einfach zusammengemixt gehabt haben. Haben wir auch gekürzt mit Verkostungen im engen Bekanntenkreis auf 10. Dann haben wir ein Event gemacht, wo wir 70 Leute eingeladen haben. Das Wundervoll, das war letztes Jahr im November noch. Und da haben wir dann auf 5 Euro gekürzt. Und vor die 5 haben wir dann nochmal aufgekürzt. Also es war so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und ja, also die drei Sorten, was wir da jetzt haben, sind erstaunlicherweise jeder einzelne außer der Spinat, Birnenspinat, da scheiden sich die Geister, weil manche Leute einfach von Haus aus sagen, sie mögen keinen Spinat, grün, aber so ansonsten vom Feedback her kann man den recht gut an. So.
Und wann ist es soweit, dass ihr die 20.000 verkauft? Denn dann seid ihr ja quasi in Österreich.
Genau, ja. Also wir haben jetzt halt vertriebstechnisch schon ein paar recht interessante Kontakte gefunden, wo wir anknüpft haben. Also wir sind jetzt halt beim Spar mal vorstellen gewesen. Im Ende, Mitte August, also 23. glaube ich ist das, sind wir in Wiener Neudorf bei Rewe eingeladen, in der Zentrale. Bei die haben wir eigentlich auch schon angeknüpft gehabt über die Bank. Das war im Februar oder März, wo das Produkt an sich noch nicht so ausgereift war, aber wir haben halt die fertige Flaschen schon gehabt. Da haben wir beim Startup-Ticket, du hast es, da beim Billa Plus außen, haben sie uns eingeladen gehabt und wir haben dann unter anderem eben von Billa selber den Regionalleiter kennengelernt. Von der Bank waren recht hohe Tiere da, von Clever, der Chef, der Herr Bobkopp, den man von 2 Minuten 2 Millionen kennt. Und im Endeffekt haben die uns halt gesagt, ja, wir sollen jetzt noch weiter dran arbeiten und in einem halben Jahr dann können wir es quasi wieder vorstellen. Und in dem halben Jahr haben wir jetzt einfach geschaut, dass wir die Firma wirklich so aufbauen, dass wir auch, wenn jetzt halt Arewe sagt, sie brauchen nicht 20.000, sondern sagen wir 100.000 Stück, dass wir halt auch das eigentlich so gleich mal in Produktionsauftrag geben könnten. Aber die 20.000 würden wir jetzt wahrscheinlich ziemlich bald machen, weil wir jetzt auch neben dem ganzen Vertrieb, was wir da aufbauen, haben wir jetzt halt mit einer, also das ist die Firma Proviotic, das ist ein bulgarisches Unternehmen, unter anderem auch mit Casilab. Und das ist so ein amerikanisch-bulgarisches Unternehmen, die organische Mikroorganismen herstellen. Weil bei unseres Movies jetzt ist halt so, wir haben eine Haltbarkeit von 35 Tagen mit dem HPB-Verfahren, was wir da verwenden. Aber wenn wir jetzt da diese Mikroorganismen, diese organischen reinmischen, verlängert sich erstens die Haltbarkeit auf 60 Tage. Plus zusätzlich kann man dadurch extrem, also es ist gut für die Darmflora, für den Magen-Darm-Trakt im Allgemeinen. Und also diese Mikroorganismen sind gemeinsam mit der Harvard University, wird da geforscht. Das ist eine recht neue Sache, das gibt es bis jetzt nur in Amerika in einem Smoothie. Ansonsten da jetzt, soweit ich weiß, noch nirgends anders, zumindest nicht diese spezifischen. Also es gibt Probiotics, aber ja genau, also da werde ich noch später ins Detail gehen. Aber die 20.000 Stück werden wir möglichst bald produzieren, dass wir halt dann auch einfach, weil wir die Haltbarkeit erstens länger haben, haben wir nachher nicht so einen Zugzwang. Weil jetzt mit den 35 Tagen war es halt so, wir hätten die produziert, bis es dann da ist, sind circa 5 Tage vergangen, 6. Und dann hast du einfach gleich mehr 4 Wochen, wo das weg sein muss. Und ansonsten haben wir ja selber auch Lebensmittelverschwendung, was wir einfach vermeiden wollen. Deswegen wollen wir schauen, dass wir das gescheit timen nachher.
Wie oft habt ihr, weil ihr seid jetzt zu dritt, daran gedacht, aufzugeben?
Boah, also ich habe als Geschäftsführer da jetzt halt schon extrem wild viel zu tun gehabt, immer einfach mit dem. Also ja, der Moment war schon ein paar Mal da, würde ich sagen, wo wir jetzt nicht aufgeben an sich würde ich einfach nicht machen wollen, weil es halt jetzt doch wie so mein Baby ist quasi. Also die Idee habe ich jetzt über ein Jahr durchgezogen. Aber es hat viele Momente gegeben, wo man sich halt denkt, boah, jetzt hast du es da wieder, das geht nicht. Also einfach gleich von Anfang bis zum Ende. Wir haben vom Logo abgesehen bis zu die Etiketten, eigentlich bei jedem Schritt, was man sich gerade vorstellen kann, bis zum fertigen Produkt, haben wir irgendein Problem gehabt, irgendein Theater gehabt. Und es waren schon viele Momente dabei, wo man sich so gedacht hat, für was tue ich mir das eigentlich an? Weil halt einfach am Anfang beim Startup kommt auch nicht viel Geld ein, logischerweise. Aber irgendwo habe ich mir halt gedacht, wenn ich schon etwas habe, wo ich jetzt wirklich sage, ich habe jetzt meinen Job gekündigt für das, ich will das zu 100% durchziehen, nachher werde ich das jetzt nicht einfach so gleich mal aufgeben. Also ich bin da eher so, dass ich mir denke, wenn es sich lohnt und wenn es etwas ist, für das ich brenne, nachher gehe ich auch von mir aus ein paar Monate ein bisschen durch die Scheiße und dann irgendwann wird es sich schon hoffentlich gut ergeben. Aber ja, also es waren einige Momente auf jeden Fall, wo man ans Aufgeben denken hätte können, so.
Wie viel Geld ist bisher in das Unternehmen geflossen?
Also wir haben GmbH gegründet. Das heißt, wir haben halt die Stammeinlagen eingezahlt. Also insgesamt seien es, wir haben jetzt nicht die ganzen 35.000 vorgemacht am Anfang, sondern ich glaube 27.000 Euro haben wir eingezahlt. Und da haben wir jetzt noch ein bisschen was auf dem Firmenkonto. Aber so, was wir ausgeben haben, sind ungefähr schon fast 20.000 Euro, kann man sagen. Also wir haben alles eigenfinanziert auch. Für den Anfang jetzt hat. Und sobald jetzt dann die große Charge und alles jetzt produziert wird, wird natürlich nochmal um einiges mehr nachgeschossen. Dann geht es halt auch mit der ersten gescheiten Marketingkampagne einmal los. Aber bis jetzt sind es ungefähr 20.000 Euro, was wir ausgegeben haben, kann man sagen.
Und wie ist derzeit der Vertrieb?
Ja, also wir haben jetzt das einmal im Tirol ein bisschen aufgebaut, so Innsbruck und Umgebung kann man sagen. Wir haben bei ein paar Events einfach, dass wir dabei sein und Movies anbieten oder dass wir beispielsweise jetzt gerade vor kurzem war vom Reitmann noch vor die Schulferien, so ein Schullauf, da haben wir es gesponsert. Also entweder, dass wir halt die Movies einfach sponsern oder wir knöpfen an. In richtigen Vertrieb wollen wir aber erst starten, wenn wir dann die 20.000 Stück haben, weil jetzt einfach mit dem Produzenten, wo wir es gerade herstellen, ist halt auch teilweise durch das, dass wir like kleine Mengen produzieren, dementsprechend teuer. Und wenn wir jetzt einen Vertrieb, sagen wir mal, von 10.000 Smoothies machen würden, aber wir müssen sie so teuer herstellen, machen wir halt immer noch keinen Gewinn, anstatt dass wir quasi mit den 20.000 dann das machen. Also jetzt einfach die ganzen Chargen, das war jetzt die fünfte Charge, was wir jetzt bestellt haben, hat mehr dazu dient, dass man erstens nochmal den Geschmack ein bisschen verfeinert und dass man halt auch einen Vertrieb aufbaut, anknüpft, quasi einfach sagt, hey, wir sind da, uns gibt's, das ist das Produkt. Und ja, also jetzt dabei verkauft man so, kann ich sagen, 500 Smoothies bis 1000, aber das ist eben mehr bei Events oder bei sowas. Also im Laden haben wir es jetzt noch nirgends, weil wir halt einfach warten wollen, dass wir das alles gleichzeitig in den Vertrieb, also alles gleichzeitig starten. So.
Wie offen sind dann die Unternehmen jetzt grundsätzlich dafür, also zum Beispiel Spar oder Rewe, also was ist da das Feedback? Befürworten Sie den Gedanken hinsichtlich der Nachhaltigkeit, weil grundsätzlich die ganzen Unternehmen werben ja mit Nachhaltigkeit.
Ja.
Und wie ist das dann im Gespräch? Also merkt man, dass die da wirklich dahinter stehen und sagen, super Idee, oder wie ist da alles Feedback, gerade bei so großen Unternehmen?
Ja, also ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man dann tatsächlich auch nachhaltig ist, weil eben, wie du sagst, viele werben damit. Das ist halt extrem viel Greenwashing, was jetzt auch ein bisschen betrieben wird überall. Und ich glaube, gerade bei so einem Spar-Rewe muss man dann halt auch beweisen irgendwo, es ist nachhaltig, woher kommt das Obst. Bei uns nachher zusätzlich, was wir versuchen, ist, wir hätten jetzt wahrscheinlich eine Möglichkeit, dass man aus der Auslese vom Produkt selber dann, also beim Produktionsprozess ist ja immer noch Auslese in der Maschine, dass man aus dem nachher solche Trockenfrüchte herstellen, dann hätten wir wirklich ein Zero-Waste-Produkt, also dass quasi nichts verschwendet wird, außer beim HPP-Verfahren halt Strom oder Wasser. Aber was halt wichtig ist, dass man auch sich ein bisschen, also wir versuchen uns jetzt halt eigentlich schon seit einem halben Jahr intensiver an die SDGs anzupassen, einfach an diese Nachhaltigkeits-Goals von der UN, was es da gibt. Und ich glaube, durch das, wenn man sich halt an das anpasst, gibt es gewisse Dings, wo man dann die gleiche Sprache spricht, kann man sagen, wie jetzt zur Rewe oder Spar. Und sobald die das dann sehen, okay, weil zum Beispiel wir haben auch Kooperation mit der Tafel, wo wir, wenn wir jetzt selber Überproduktion haben, nachher geben wir die Smoothies an die Tafel als Lebensmittelspende für einen gemeinnützigen Zweck. Und zum anderen eben, die Verpackung ist 100% recyceltes Plastik. Wir sind eigentlich so weit, dass wir jetzt mit diesen Mikroorganismen dann halt auch die Haltbarkeit verlängern, was dann wieder CO2 beim neuen Produktionsprozess, mehrere Transporte etc. ein bisschen einspart. Und wenn das halt alles dann so wirklich aufschlüsselt, warum sind wir tatsächlich nachhaltig, also wir retten Obst, die ganzen anderen Sachen, was ich gerade gesagt habe, dann kommt es ganz gut an. Also beim Spar ist mir vorgekommen, wo wir das Gespräch gehabt haben, ist recht gut angekommen. Beim Rewe auch. Bei M-Preis weiß ich nicht, da ist mir vorgekommen, die waren generell ein bisschen uninteressiert, weil wir halt nur Startups sind. Also die haben das so ein bisschen, die haben uns da eine Person hingesetzt, was jetzt nicht wirklich eine Zuständigkeit für irgendwas gehabt hat. Und wir haben halt einfach eben das alles erklärt und nachher, ja, das muss ich weiterleiten. In 3-4 Wochen melden wir uns und dann hat man halt nie mehr was gehört so. Aber jetzt in die letzten Monate, also das beim M-Preis war schon ein bisschen länger her, und jetzt in den letzten Monaten ist halt wieder mehr Nachhaltigkeit, dass wir eben verstanden haben, wie kann man das einfach kommunizieren gescheit etc. Wie macht man die Produktpräsentation richtig? Also man muss halt Learning by Doing betreiben. Beim ersten Partner hat es vielleicht nicht hingehaut, aber bei Spar war jetzt das Feedback recht gut. Schauen wir mal, was da rauskommt. Und ansonsten bei Rewe ist eben im August nachher. Da bleibe ich auch gespannt, wie es weitergeht. Genau.
Ja, und nur weil zwischenzeitlich ein Unternehmen absagt, heißt das ja nicht, dass das Wort für immer gilt. Also das kann ja, ja sein, dass du jetzt vielleicht im Jahr 2023 ein Unternehmen sagt nein, aber im Jahr 2024 oder 2025 sagt ja. Also Das ist ja kein immerwährendes Nein, ja.
Das stimmt, ja. Es ist generell, man kann halt überhaupt, das, es ist noch ein Startup, also wir haben ja offiziell eigentlich erst im Februar gegründet, daran arbeiten wir jetzt seit ein bisschen über einem Jahr und es ist logisch, dass das Produkt jetzt nicht von Anfang an vielleicht das perfekte Ding ist, was eben vielleicht jetzt noch nicht in einem Preis passt, aber dann in einem halben Jahr sehen sie, okay, das gibt's da und dort, vielleicht kriegen wir dann die Anfrage oder man weiß ja nie, wie es passiert. Aber ja, ich glaube eben auch, dass man es halt einfach Schritt für Schritt einfach verbessern muss. Also auf Anhieb geht es fast nicht, dass man da das perfekte Produkt auf den Markt bringt, wo jeder gleich sagt, ja, das nehmen wir mal, das wollen wir jetzt überall dran haben.
Was treibt dich an und woher nimmst du den Mut? Weil wenn man jetzt nochmal das Gespräch reflektiert, einfach Rauch anzufragen oder einfach Spar anzufragen oder schauen, okay, wie kann man da Kontakte knüpfen, Verkostungen starten und so weiter. Woher kommt der Mut und was treibt dich an?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, generell ein bisschen ein Mensch, was gerne ins kalte Wasser springt. Also, wo ich die Schule fertig gemacht gehabt habe und Bundesheer halt hinter mir gebracht habe, habe ich einfach wirklich gemeint, ich will jetzt nicht mehr in Innsbruck sein. Habe mich damals von meiner damaligen Ex-Freundin getrennt und bin dann eigentlich Hals über Kopf nach Portugal gezogen. Ich habe das 1,5 Wochen vorher, habe ich mich beworben, war noch nie dort, habe keinen gekannt. Also das war so einfach der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, ich will nicht einfach leider den normalen Weg gehen vielleicht, sondern einfach schauen, was es so gibt. Und ja, über die letzten Jahre hinweg habe ich einfach immer mehr solche Sachen gemacht. Also ich war in Portugal, dann bin ich nach Wien, habe mir gedacht, ich will dort studieren, hat dann doch nicht so ganz geklappt, hat mich doch nicht so interessiert. Und dann ist einfach schon das Kommen, dass ich mir gedacht habe, irgendwo, wenn ich mein Leben lang jetzt leihe Arbeit für mein Geld, müsste ich halt einen Job finden, der was mir so richtig extrem gut gefällt. Und es hat aber von Baustelle über Kellner, über Security, über Rezeption, ich habe einfach ziemlich alles so ausprobiert, aber es hat jetzt nie irgendwo das gegeben, wo ich mir gedacht habe, wow, zu 100% will ich das machen, so von, also auch Bürojobs oder so, das hat mir jetzt nie so gefallen. Und irgendwo war halt immer auch der Gedanke da, wenn ich irgendwas finde, eben wie ich vorher schon gesagt habe, für das es sich wirklich lohnt, so zu brennen und zu arbeiten, warum probiere ich es nicht einfach? Also ich denke mal so, man lebt irgendwie doch einmal auf dem Planeten so. Man hat keine Ahnung, ob es danach was gibt oder was danach ist. Und für mich ist das allein auch schon so ein bisschen ein Antrieb, weil ich mir einfach denke, so, wenn ich jetzt so das Leben nicht die Sachen ausprobiere, was ich vielleicht irgendwo gerne tun darf, dann bereue ich es vielleicht in 10 Jahren. Weil jetzt bin ich noch jung, jetzt habe ich noch keine richtigen Verpflichtungen. Ich meine, ich muss eine Wohnung zahlen und sowas, ja. Aber ich habe jetzt noch keine Familie, nichts, was mich so per se extrem zurückhaltet, dass ich jetzt sage, okay, jetzt kann ich das nicht ausprobieren, weil sonst kann ja das und das sein. Also ich glaube, im Leben muss man ein bisschen was wagen. Und wenn man es dann riskiert und dahinter bleibt, kann man ziemlich viel draus gewinnen. So. Also das ist irgendwo mein Mut, meine Hoffnung, meine Motivation hinter dem Ganzen. Ich denke, wenn ich wirklich das jetzt durchziehe, durch dick und dünn, und vielleicht klappt ja dann sogar jetzt, wenn auch, was auch immer der Grund sein sollte, aber vielleicht klappt ja das jetzt nicht mit den Smoothies, dann mache ich vielleicht ein anderes Produkt aus Obst und Gemüse mit Schönheitsfehler. Wenn es nachher die Fruchtsäfte von mir sein, was nicht funktionieren, Marmeladen, also irgendwas kann man ja immer probieren. Und wenn dann alles mit dem nicht funktioniert, habe ich auf dem Weg sicher genug Kontakte geknüpft, dass ich vielleicht, ah okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber dann probiere halt das Nächste oder das Nächste. Also irgendwie so, ich denke mir halt, wenn man im Leben probiert und riskiert ein bisschen, nachher wird man mehr belohnt, als wenn man immer leider den sicheren Weg geht und sagt, na, ich gehe jetzt lieber studieren und nachher arbeite ich da im Büro. Und ich meine, jedem das Seine. Aber ich finde, ich würde schon gern mehr aus dem Leben machen. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb.
Hast du Angst, dass irgendwann der Gedanke, immer ins kalte Wasser zu springen oder diese Philosophie, immer ins kalte Wasser zu springen und auch Dinge zu riskieren, verloren geht? Weil ich glaube, je älter man wird, desto eher ist man ja dann irgendwann auf Sicherheit bedacht.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen, vielleicht muss man ins kalte Wasser springen, dass man mal die Sicherheit gewinnen kann. Also so, sei es jetzt die finanzielle Freiheit, was man sich vielleicht durch das ermöglicht, hat man durch den Sprung ins kalte Wasser ja danach wieder die Sicherheit. Also ich denke schon, wenn ich jetzt meine Ziele erreiche, was ich so habe im Leben, dass ich irgendwann dann auch einfach einmal mich vielleicht zurücklege oder zurücklehne und eine Familie gründe und dann einfach mehr in sicheren Weg gehe, logisch, weil nachher hast du halt auch Verantwortung für andere viel. Aber ich finde jetzt so zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin, glaube ich eher nicht, dass das allzu schnell, also ich bin halt auch ein bisschen impulsive Person. Ich weiß nicht, ich bin jetzt zum Beispiel aufgrund von einer Wette mit meinem Bruder vor ein paar Wochen, habe ich mich jetzt für den Marathon angemeldet, obwohl ich eigentlich jahrelang nichts sportlich in die Richtung gemacht habe. Aber keine Ahnung, ich denke so irgendwie, vielleicht nicht gleich ins kalte Wasser springen, sondern was auch extrem wichtig ist, dass man einfach außerhalb von der Komfortzone ist. Also dass man sich hohe Ziele steckt und wenn man vielleicht das höchste Ziel nicht erreicht, hat man immer noch trotzdem irgendwie ein bisschen, ja wie sagt man, eine Verbesserung im Leben erlebt durch das, dass man es halt riskiert und wagt. Aber ich glaube ja, irgendwann in Zukunft kann es gut sein, dass ich dann einfach mich zurücklehne und den sicheren Weg gehe. Aber vorher möchte ich nur gewisse Sachen einfach erreicht haben, dass ich sagen kann, okay, jetzt chill ich so.
Hast du Angst, dass irgendwann die Leidenschaft weg ist? Weil wenn du sagst, okay, irgendetwas, wofür ich brenne. Und jetzt haben wir diese Früchte mit Schönheitsfehlern, Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern. Hast du nicht irgendwie Angst, dass irgendwann der Moment kommt, wo dieses Feuer erlischt?
Also ich sag's ehrlich, das ist sicher schon im Laufe dieser 1,5 Jahre 3-4 Mal erloschen kurz. Aber ich glaube, da brauchst du dann halt so die Disziplin quasi und die Konstanz, dass man halt dahinter bleibt. Also ich glaube, ich war halt früher Sportler lang, also ich war Läufer jahrelang und habe danach auch Kampfsport gemacht. Und da ist halt auch so irgendwo, auch wenn du gerade überhaupt keine Lust hast, jetzt zum Training zu gehen, gehst halt trotzdem hin einfach, weil es so die Routine ist, die Disziplin. Also so, ich verlasse mich zum Glück nicht nur aufs Feuer oder auf die Motivation, weil wenn ich nur auf das mich verlassen würde, dann würde es das jetzt schon immer geben. Also es gibt immer Phasen, wo einfach so Privatsachen passieren oder in der Firma oder mit was auch immer, wo man halt so sagt, boah, heute habe ich so keine Lust, irgendwas zu tun. Ich will weder aufstehen, geschweige denn jetzt da irgendwie 5 Hotels anrufen und sagen, hey, kann ich mal ein Smoothie einbringen oder so. Also ich glaube, da brauchst du halt dann einfach so die Disziplin, die nötige, dass es irgendwo doch durchzieht, denke ich. Also ich glaube, von dem her habe ich jetzt nicht so Angst, dass ich jetzt nur weil das Feuer erlischt, dass ich es dann aufgibt bleibe. Irgendwann vielleicht, wenn es jetzt wirklich eine lange Zeit ist, dass ich sage, ich will absolut nichts mehr mit den Smoothies zu tun haben, bitte lasst mich in Ruhe mit dem Obst oder so, dann vielleicht, aber jetzt dabei kann ich mir das einfach nicht so vorstellen.
Was ist derzeit die größte Herausforderung, die du hast?
In der Firma jetzt, oder?
Firma, ja.
Ja, ich würde eh sagen eigentlich, dass es halt alles gleichzeitig der Times, also es ist halt eben am Anfang ein leeres Blatt Papier gewesen und eben als ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen zu leicht vorgestellt oder jemand gedacht, okay, ich werde da gleich einmal ein riesiges Team haben, wo der macht den Bereich, der macht den Bereich, der macht den Bereich. Und jetzt im Endeffekt ist halt so, dass wir immer eigentlich 10 Baustellen haben, wo es irgendwas zu tun gibt, sei es jetzt Vertrieb, sei es Einkauf, sei es Marketing. Und die muss man halt doch irgendwo über alles als Geschäftsführer die Gedanken machen. Und durch das, dass wir halt noch ein Startup sein und jetzt nicht unendlich viel Geld zur Verfügung steht, dass ich sage, ich stelle mir jetzt 10 Mitarbeiter ein, ist halt echt eigentlich das so die größte Herausforderung, das alles so zu jonglieren irgendwie, dass man halt sagt, okay, das muss getan werden, das muss getan werden, was ist jetzt Priorität Nummer 1, was ist Nummer 2, nachher 3, 4, also es gibt halt immer extrem viel zu tun und ich würde sagen, die Herausforderung Nummer 1, dass man vielleicht nicht die Übersicht verliert, während man das Ganze so aufbaut, weil halt wirklich, du hast da im Einkauf 10 Probleme, im Vertrieb, bla bla bla, also es gibt halt extrem viel zum Tun einfach und man muss wirklich schauen, dass man sich irgendwie strukturiert.
Was war das komplexeste Problem, das du lösen hast müssen? Schwierigste oder komplexeste?
Ja, das schwierigste oder komplexeste Problem für die ganzen. Ja, ich würde eigentlich sagen, zuerst einmal, dass wir zur Gründung kommen. Also, dass ich wirklich sage, okay, jetzt habe ich, weil ich habe, wie gesagt, mit zig Leuten geredet drüber, über die Idee. Aber dass es sich wirklich dann so herauskristallisiert hat von selber zum Glück, dass ich es mit den 2 Kollegen gemeinsam mache. Aber wir haben uns da eigentlich ab August letzten Jahres zusammengesetzt und wir waren eigentlich jedes Mal der Meinung, okay, in 2 Monaten haben wir dann die Smoothies und dann in 3 Monaten sind wir da rein und so. Also wir haben uns sehr unrealistische Zeitpläne gesetzt, weil wir halt extrem motiviert einfach waren am Anfang. Und die Herausforderung war quasi zu akzeptieren, oder halt die größte, das Schwierigste war irgendwie zu akzeptieren, dass das nicht möglich ist, was wir uns da so vornehmen. Weil wenn es nach mir geht, dann darf ich am liebsten tak, alles schnell machen, aber es braucht halt alles so seine Zeit. Also so die Geduld irgendwie zu haben, einfach ein bisschen zurückzulehnen, zu schauen, okay, es wird sich schon irgendwie entwickeln, das war, glaube ich, so das Schwierigste für mich selber. Und dann so die größte Hürde an Aufgaben selber war einfach dann wirklich das fertige Produkt endlich zu haben. Dass du wirklich sagst, okay, woher nehme ich jetzt das Obst, wo fülle ich das ab, wo kriege ich die Etiketten her? Allein, dass dann nachher auf dem Dings dann hinten der Tang-Code drauf ist, haben wir auch nicht, wo kriegst du das einfach her? Wie macht man das alles? Also von der Idee dann zum fertigen Produkt zu kommen und dass man wirklich das erste Mal so den Smoothie live in der Hand hebt und trinken kann, das war ein riesiger Schritt. Also jetzt ist es schon da, jetzt wirkt es im Nachhinein nicht mehr so schwer, aber das war einfach ein monatelanges Kopfweh, wo man gar nicht gewusst haben, boah, was tun wir denn da jetzt, wo kriegen wir denn jetzt das her? Also es war echt ziemlich schwierig, ja.
Aber das ist ja eigentlich das Schöne, jeden Tag, an dem man sich mit dem Problem auseinandersetzt und irgendwo eine weitere Idee hinzukommt oder eine weitere Lösung, ein weiterer Ansatz, ist man schon eigentlich einen Schritt näher und das vergisst man ab und zu. Also obwohl man immer noch sehr weit entfernt ist, zählt eigentlich schon ein Gedanke. Und dann weiß man, wenn dieser eine Gedanke an dem Tag einfach da war,
ja,
und der ist gut, dann ist man eigentlich schon wieder einen Schritt näher gekommen. Das ist total mühselig. Aber im Endeffekt ist ja das gerade das Spannende. Und man sagt immer, the fastest will win, aber ab und zu muss man es dann halt wirklich auch langsam angehen.
Ja.
Und die Frage, was ich mir noch gestellt habe, wer inspiriert dich?
Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Leute im Leben, was mich so inspirieren. Ich würde viel sagen, davon ist auch mein Großvater. Also mein Opa hat auch ziemlich viel so durchgemacht im Leben. Und er hat sich selber, ohne zu studieren, beigebracht, wie man programmiert. Er hat sich selber beigebracht, Buchhaltung. Und hat ein Buchhaltungsprogramm geschrieben. Also so für mich ist das einfach Inspiration genug, dass ich mir denke, es gibt einfach nicht so, geht nicht. Und zum Beispiel mein Stiefvater hat seine eigene Schlosserei aufgemacht. Es war am Anfang eine sehr schwierige Zeit, bis es dann die Aufträge langsam gekommen sind. Jetzt hat er das auch mittlerweile seit 15 Jahren. Also ich glaube so, ich habe das Glück, in der Familie Beispiele zu haben von Leuten, was halt einfach Sachen, obwohl es jetzt nicht der leichte Weg war oder obwohl es jetzt nicht vielleicht das so Logischste war, dass man jetzt das macht, dass sie es halt trotzdem einfach geschafft haben, das durchzuziehen. Und ja, also ich würde sagen, das ist einfach für mich sehr inspirierend. Einfach in der Familie gibt es echt ein paar Beispiele, wo ich sehe, okay, wenn man etwas wirklich will und durchzieht, nachher kann man es auch irgendwie schaffen. Und da versuche ich mich also dran zu halten quasi.
Denkst du, dass du eine Inspiration für andere bist?
Weil ich hoffe es irgendwann einmal. Also ich glaube jetzt vielleicht noch nicht, weil es halt einfach noch nicht so den Bekanntheitsgrad hat. Aber vielleicht im engen Umfeld könnte ich mir es vorstellen, weil halt die meisten Leute auch mitkriegen, dass ich einfach Sachen mache, dass ich nach Portugal ziehe, dass ich ein Formel-Ring-Start bin in der Schweiz mit irgendwelchen zarten Kontakten, einfach da eine Formel auf dem Tisch sitze und dann bin ich wieder tot und mache irgendwas anderes und jetzt habe ich einen Smoothie da. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht im engsten Umfeld, dass da der ein oder andere sich denkt, okay, der macht es einfach, der zieht es durch, vielleicht probiere ich jetzt auch mal irgendwas. Aber ja, ich hoffe, wenn das Ganze einmal irgendwann groß genug ist und ich sagen kann, okay, das habe ich wirklich geschafft, was ich erreichen wollte, dass ich nachher eine Inspiration auch für andere sein kann. Also das ist schon, es wäre schon ein großes Ziel von mir. Also.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Okay. Die erste Frage ist eine Doppelfrage. Was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast?
Puh, der beste Ratschlag. Also der beste Ratschlag so von einem Menschen war es jetzt gar nicht da, aber in einem Buch, was ich gelesen habe, das war vor 3 Jahren oder so und das war dann irgendwie das Buch, was mich so ein bisschen inspiriert hat, auch selber zu sagen, okay, ich will vielleicht einmal Unternehmen auch machen, was riskieren so. Das Buch Think and Grow Rich, weiß nicht, ob das kennst du vielleicht.
Napoleon Hill?
Ja, genau, ja. Und da hat das so ein Dings drinnen, wo steht, das Äther dieses Universums ist eine Energie, eine unerklärliche Macht, die sich an die Gedanken in deinem Kopf anpasst und zur physischen Realität werden lässt. Und wo ich mir das so durchgelesen habe, und nachher, der hat ja extrem viele andere gute Aussagen auch da drinnen, aber im Prinzip, wenn man die Aussage so eigentlich richtig betrachtet, ist so, wenn man in seinem Kopf die Gedanken auf eine Sache hin wendet und versucht, sich selber so ein bisschen zu programmieren, dass man einfach in eine Richtung gehen will, in eine gewisse, nachher, glaube ich, hat man immer die Möglichkeit, einfach genau die Ziele, was man sich setzt, auch zu erreichen. Natürlich muss man halt auch was dafür tun. Also man kann jetzt nicht jeden Abend sich wünschen, bitte werde ich reich und dann tut man nichts dafür, oder bitte werde ich sportlich und man macht keinen Sport, bitte werde ich gesund und man tut nichts dafür. Sondern man muss halt auch dahinter bleiben. Aber ich glaube, wenn man wirklich im Kopf schon einmal das so umstellt, die Einstellung zu dem, na, ich bin jetzt der, was das einfach durchzieht. Ich bin ab jetzt ein disziplinierter Mensch. Ich will ab jetzt das machen. Ich glaube, ab dann hast du einfach auch die Möglichkeit, viele größere Sachen zu bewegen oder Sachen zu machen, vor die vor einem Jahr überhaupt nicht gedacht hättest, dass jetzt eine Formel das machst. Also, wenn mir jetzt vor 3 Jahren gefragt hättest, hätte ich da nie sagen können, dass ich mal Smoothies haben will oder haben werde. Aber einfach leider auch das, dass ich mich aufs Leben eingelassen habe vielleicht. Und eben auch meine Gedanken so versucht zu sammeln immer wieder, dass ich mir einfach sage, okay, ich ziehe das jetzt durch. Okay, ich will, was ich mir vornehme, werde ich auch durchziehen. Einfach so ein bisschen mir selber auch einzureden, die Disziplin zu haben. Durch das, glaube ich, also war jetzt ein bisschen eine ausführliche Antwort. Es war jetzt eigentlich auch kein wirklicher Ratschlag, aber eben das Buch an sich hat mich ziemlich inspiriert und da sind ein paar gute Ratschläge drinnen. Also ja, ich finde, was jeden recht motivieren könnte.
Es fängt ja schon an mit Edward C. Barnes, der was damals beim Thomas Edison unbedingt arbeiten wollte, genau, mit ihm gemeinsam. Ja. Und der was einfach nie aufgegeben hat. Eben, weil es wurde immer beschrieben, dieses dringende Anliegen und auch dieser unerschütterliche Glaube.
Genau.
Und das macht dann wahnsinnig viel aus. Also wenn man einfach von dem ausgeht, ja, das klappt. Und ich habe mir schon auch oft die Frage gestellt, also warum klappt einmal gleich immer der Podcast? Mhm. Also ich habe jetzt nie irgendwie den Druck, weil es geht ja doch wöchentlich eine Folge raus, ich habe aber nie den Druck, was mache ich, wenn ich irgendwie keine Folge habe. Weil einfach für mich dieses Selbstverständnis da ist, das ergibt sich immer. Und selbst wenn Mittwoch ist und ich habe noch keine Folge und am Freitag müsste aber eine Folge online gehen, habe ich null Druck, weil ich weiß, irgendwas ergibt sich.
Ja,
und
fix, ja.
Wenn man dieses Selbstverständnis mitnimmt, dann geht man extrem leicht durchs Leben.
Ich würde auch sagen,
ja. Genau. Und man muss sich halt quasi in vielen Bereichen einfach ein Selbstverständnis aufbauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich auch für sich selber dran glauben. Also wenn du jetzt halt so von Haus aus davon ausgehst, vielleicht bin ich einfach nicht der Mensch für das. So, man muss halt die Zweifel ein bisschen ablegen und wie du sagst, echt ein bisschen einfach auf das Vertrauen, dass es sich ergibt. Also war bei uns auch oft das einfach, wo ich mir gedacht habe, boah, wie mache ich das jetzt? Und nachher auf einmal kommt es doch von selber, dass du da irgendeine Lösung findest. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen aufs Leben verlässt, aber halt auch dranbleibt und selber weiß, was man vom Leben haben will, nachher hat man die Möglichkeit, egal was auch immer, zu erreichen. Da kann ich als Typ aus Innsbruck war auf einmal in Start und bin mit irgendwelchen extrem mächtigen Leuten am Tisch geguckt und die hat's interessiert, was ich zu sagen habe, wo ich mir also gedacht habe, okay, irgendwie für mich auch wieder ein bisschen Bestätigung halt einfach gewesen, dass ich so sage, okay, wow, jetzt, man kann eigentlich überall hin, man kann da hocken, man kann das machen, man kann seine eigene Firma aufmachen, ich kann einen Marathon laufen, so, man hat eigentlich immer die Möglichkeit, alles zu tun, was man sich vornimmt, man muss es halt durchziehen, so ein bisschen.
Ja. Und es gibt ja auch das Gedicht bei Think and Grow Rich, das Leben ist dein gerechter Herr, nur was du verlangst, das wird es dir auch geben.
Genau.
Doch steht der Lohn erst einmal fest, dann musst du eben damit leben. Und das ist ja wirklich so, also Tony Robbins sagt sie auch so, dein Leben richtet sich nach deinen Standards und wenn du ein anderes Leben haben möchtest, musst du halt die Standards erhöhen.
Ja.
Und dann hat man automatisch ein anderes Leben, nur wir geben uns ja ab und zu mit viel weniger zufrieden im Endeffekt. Und wir können ja viele Dinge beeinflussen und ändern.
Da hat ein guter Kollege von mir mal einen Satz gesagt, der was echt nicht schlecht ist. Er hat gesagt so, man muss sich im Leben zufrieden geben mit dem, was man hat, aber nie zufrieden genug, mit mehr haben zu wollen.
Ja.
Also das würde ich auch so sagen, weil irgendwo, wenn man halt dauernd nur unzufrieden ist, ist halt auch nicht gut, glaube ich. Weil man halt dann einfach immer nach irgendeinem Ziel strebt, aber eigentlich ist ja auch ein bisschen der Weg ins Ziel. Aber ich glaube eben, wenn man doch hohe Ziele für sich setzt und aber trotzdem jetzt zufrieden ist für derweil einfach, dass man es nicht hat, also man darf sich jetzt nicht leise so, oh, mir geht's so schlecht, weil ich jetzt nicht die Millionen habe oder sowas, das ist halt dann auch, glaube ich, ist schwieriger. Also man muss da so ein bisschen den Mittelweg wahrscheinlich finden. Aber das Leben ist, glaube ich, echt ein gerechter Herr. Wenn man ein Ziel hat und man probiert das Beste, warum soll es nicht funktionieren so?
Ja, definitiv. Und was du ansprichst, man sollte nicht immer im Mangel leben.
Ja, genau, sozusagen. Eben, ja, das meine ich, ja.
Es ist ja eine Doppelfrage. Der schlechteste Ratschlag, den du hier erhalten
hast. Der schlechteste Ratschlag. Das ist jetzt gemein. Ich sage jetzt nicht, von wem ich den gekriegt habe, aber so quasi, ja, lass das doch einfach mit der Firma. Magst du nicht einfach beim Stadtmagistrat anfangen, im Büro, ist ein sicherer Job, so. Oder na, Portugal ist schon weit, kennst du ja keinen, magst nicht einfach da bleiben. Oder eben nach Wien. Also immer eigentlich die schlechten Ratschläge waren die, wo mir abgeraten worden ist, eben in das kalte Wasser zu springen oder halt einfach was Neues auszuprobieren. Weil im Endeffekt, egal ob dann am Anfang vielleicht schwierige Zeiten hast oder vielleicht ein großer Teil, also jetzt in Wien zum Beispiel, ein halbes Jahr lang war Covid Hardcore-Lockdown. Das war jetzt wirklich nicht die schönste Zeit in meinem Leben, sondern eher eine der schlimmeren. Aber trotzdem bereue ich es nicht, dass ich rübergezogen bin, weil da habe ich dann auch andere Leute wieder kennengelernt. Und irgendwo, also ich glaube, wenn man mal den Rat von anderen weglässt, die was da alle sagen, magst du nicht lieber das sicheren Weg und bitte lass es doch, das ist nicht gescheit. Ich glaube, da verpasst halt auch viel im Leben. Also das waren schon früher oft Ratschläge, an denen ich gehalten habe, weil ich halt auch Unsicherheiten gehabt habe, Angst vor dem, so, was ist, wenn ich jetzt das mache, wie denken dann die Leute über mich oder so. Aber ich glaube, irgendwann einmal, wenn nur auf die Ratschläge hörst von anderen, nachher lebst du halt nicht. Nachher machst halt stur deinen Weg und nachher stirbst ohne richtig gelebt zu haben, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, das war so ziemlich immer die schlechtesten Ratschläge, wo man einfach ausgeredet wird, ja, mach das nicht, probier das nicht.
Wann hattest du zum letzten Mal das Gefühl, dass du zu weit gegangen bist oder zu viel riskiert hast?
Eigentlich habe ich das. Das klingt jetzt blöd, aber wüsste jetzt gerade gar nicht da. Also, dass ich wirklich sage, ich bin zu weit gegangen, ich habe zu viel riskiert, habe ich zum Glück noch nie jetzt so was Schlimmes erlebt. Ich habe jetzt noch nie riesige Mengen an Geld irgendwo verloren, weil ich, also ich bin jetzt nicht so, dass ich komplett riskiere und dann jetzt auf Glücksspiel mäßig, oh, ich lege jetzt alles auf Rot oder so. Sowas würde ich wahrscheinlich bereuen oder sagen, da wäre ich zu weit gegangen, aber so meine Risiken, was ich mache, sind halt sowas wie, okay, jetzt ergibt es spontan, dass ich morgen, theoretisch bin ich eingeladen, jetzt irgendwo in Niederösterreich bei, sagen wir auch bei einem Podcast, dann würde ich einfach hinfahren und dann ist vielleicht das Interview schlecht oder vielleicht stotter ich und mache irgendeinen Blödsinn oder so. Aber ich glaube, ich würde es dann trotzdem jetzt nicht bereuen oder sagen, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt habe ich zu viel riskiert. Sondern ich glaube, eher dann lernst du halt draus. Dann hast du halt einen Fehler gemacht oder merkst halt so, okay, vielleicht mache ich das nächste Mal ein bisschen besser. Aber so, dass ich wirklich sage, jetzt bin ich viel zu weit gegangen, jetzt habe ich zu viel riskiert, fällt mir jetzt nichts ein passiert.
Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen?
Ja, also ich will sagen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich da gehabt hast. Es ist sehr, sehr interessant gewesen. Es war jetzt das erste Mal, dass ich einmal bei sowas dabei bin beim Podcast. War auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Der Anfang war, glaube ich, ein bisschen holprig, aber mittlerweile bin ich schon so ein bisschen reingekommen. Ich würde eigentlich gerne nur sagen, dass ich echt froh bin, den Weg, was ich eingeschlagen habe mit dem Ganzen. Und dass ich jetzt in den letzten Wochen haben auf Instagram, auf Facebook nicht viel gepostet. Und das ist aber jetzt nicht, weil alles eingeschlafen ist oder sonst irgendwas, sondern weil wir einfach gerade extrem vieles in Planung haben. Und ich würde gerne sagen, dass jetzt bald einmal in den nächsten Wochen bis Monate kommt quasi Ugly Fruits 2.0. Also jetzt geht's richtig los. Wir schauen jetzt, dass jetzt die Smoothies einfach einmal überall erhältlich sein, dass wir uns da mal nicht mehr zurückhalten lassen, dass wir stets unsere Produkte verbessern, dass wir auch neue Produkte jetzt bald einmal ins Sortiment aufnehmen. Da haben wir jetzt auch ein paar mögliche Kooperationen in Aussicht. Und ja, also ich würde sagen quasi, bleibt alle gespannt. Jetzt wird es hoffentlich gleich mal von 0 auf 100 losschießen. So.
Sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für Dankeschön. Das tolle Gespräch und weiterhin alles Gute, Thomas.
Dankeschön, Robert.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.